Die ehemalige dänische Premierministerin Birgitte Nyborg ist als neu ernannte Außenministerin mit Klimaagenda zurück auf dem politischen Parkett. Aber ein Ölfund in Grönland, der stellt nationale und geopolitische Interessen auf eine harte Bewährungsprobe. Heute im Netflix-Woche-Podcast, die als Best Television Show About Politics Ever gefeierte Serie Borgen.
Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und der Kritiker meines Herzens.
Und mir gegenüber die großartige, fantastische Hartnett Tesfaye, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
Und wir haben heute Besuch, denn wenn es die Best Television Show About Politics Ever zu besprechen gilt, dann sollten wir, Matthias und ich, als Journalisten, uns Hilfe dazu holen.
Ja,
und die
wir.
Haben wir in Form von Sausan Çebli heute bei uns im Studio. Hallo Sausan.
Herzlich willkommen.
Hi.
Sausan Çebli ist seit 2001 Mitglied bei der SPD. Sie ist darüber hinaus Diplom-Politologin, war von 2010 bis 2013 Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Dann war sie von 2014 bis 2016 stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes für Außenminister Frank-Walter Steinmeier und von 2016 bis 2021 Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und internationales und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund Berliner Senatskanzlei.
In echt bin ich Beamtin in Ruhestand.
Ah, ist es so?
Ja.
Oh krass, okay. Da so jung im Ruhestand, Beamtin im Ruhestand. Und heute hier, um mit uns über Borgen zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, Sausan.
Danke für die Einladung.
Wir haben zu danken und ich gebe für uns alle und auch für die HörerInnen nochmal ein kurzes Recap, worum geht es denn in dieser sogenannten vierten Staffel von Borgen, weil ihr wisst es alle, es gab schon mal drei Staffeln von 2010 bis 2013, jetzt halt die vierte Staffel. Also, worum geht es? Birgitte Nyborg ist die neu ernannte Außenministerin Dänemarks für ihre Partei der Neuen Demokraten, die aufgrund ihrer Versprechen für eine zukunftsgerichtete Klimapolitik gewählt wurde. Doch dann wird in Grönland, das ist ein autonomer Bestandteil des dänischen Königreichs, plötzlich Öl gefunden. Das bringt große Spannungen in das Verhältnis der beiden skandinavischen Länder, ruft aber auch geopolitische Machtinteressen von den Großmächten Russland, China und den USA auf den Plan. Beim Versuch, die drohenden Konflikte mit diplomatischen Mitteln zu lösen und die Förderung des Öls zu verhindern, verstrickt sich Birgitte Nyborg in Widersprüche und droht sich allmählich ins politische Abseits zu befördern. Auch die Medien haben Nyborgs schwankende Haltung kritisch im Blick, besonders Katrin Fonsmark, die kennen wir auch schon aus den ersten drei Staffeln und die war lange Zeit auch Nyborgs Beraterin. Die ist jetzt mittlerweile Nachrichtenchefin des Fernsehsenders und die muss sich auf ihrer neuen Position auch behaupten gegen Misstrauen, gegen Provokationen ihrer MitarbeiterInnen. Die hat es halt auch nicht leicht. In der Zwischenzeit wird auch Nyborgs Sohn Magnus, mittlerweile Anfang 20, der ist ein Tierrechts- und Umweltaktivist, bestraft und verurteilt, weil er einen Schweinetransport gekidnappt hat und die Schweine freigelassen hat. Und da kommt er auch mit seiner Mutter, was Klima- und Umweltpolitik angeht, sehr aneinander. Wie gesagt, eine andere Generation, Anfang 20, Fridays for Future. Das ist auch ein Handlungsstrang. Das heißt, beruflich und persönlich läuft es zunehmend schlechter für Nyborg. Und die einst so beliebte Politikerin steht eigentlich vor dem Aus. Darum geht es in der vierten Staffel von Borgen und wir werden auch explizit über diese vierte Staffel reden. Es kann aber sein, dass wir den ein oder anderen Ausflug in die vorherigen drei machen müssen oder machen werden. Wir versuchen nicht zu spoilern, aber seht es uns nach, wenn das ein oder andere fällt, was man noch nicht gesehen hat, wenn man die ersten drei Staffeln nicht gesehen hat. So.
So. Also, jetzt zuerst mal an dich die Frage, liebe Sausan, ne? Ohne in eine Empfehlung oder was auch immer einzusteigen, inwiefern entspricht das, was man in Borgen sehen kann, dem Alltag in der Politik?
Also es gibt auf jeden Fall Themen in der Serie, die mich erinnern an meine Zeit in der Politik oder insgesamt an das, was wie Politik abläuft. Vieles ist, glaube ich, auch ein bisschen überzogen, beziehungsweise ich habe es so noch nicht erlebt und auch noch nicht gehört. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, das ist echt eine grandiose Serie, weil sie den Betrachter, die Betrachterin ganz häufig zurücklässt mit, oh mein Gott, ist das brutal, aber auch mit die Armen. Also man hat auf der einen Seite, sieht man, dass Politik schmutzig ist. Auf der anderen Seite siehst du aber auch, dass Politikerinnen und Politiker Menschen sind, mit Gefühlen und mit all den Auf und Abs, die uns ja alle als Menschen bewegen und die wir haben. Also man fühlt mit, man leidet mit, man verurteilt, man hasst, man liebt, das ist alles dabei. Und ich finde deswegen die Serie gut, und sie gibt schon in vielen Sachen gibt sie ein realistisches Bild von dem, wie Politik tatsächlich ist. Nicht in allem.
Dann bin ich sehr gespannt, in welchen Bereichen wir sie als realistisch einschätzen. Lasst uns über Birgitte Nyborg sprechen. Das ist die Hauptfigur. Eine Frau, die schon mal Premierministerin war, jetzt Außenministerin ist. Wie erleben wir die, Matthias? Wie begegnen wir der? Wo lernen wir die kennen?
Ich finde es interessant, zum einen, dass sie als Außenministerin nie im Ausland ist. Also sie ist eigentlich die ganze Zeit in Kopenhagen, und das fand ich schon mal interessant. Vielleicht ist man als Außenministerin von Dänemark nicht so viel unterwegs, keine Ahnung. Aber wir lernen sie vor allem, und das finde ich das Gute an dieser Serie, dass alle Figuren einfach auch wirklich 10 Jahre gealtert sind. Mhm. Ja? Und zwar offensichtlich 10 Jahre gealtert. Und Birgitte Nyborg steht eigentlich schon am Anfang der Staffel vor den Trümmern ihres Privatlebens. Sie ist geschieden, das Verhältnis zu Magnus, ihrem Sohn, ist nicht das Beste. Eigentlich hat sie in Wirklichkeit gar kein Privatleben. Sie schläft sehr oft in der Staatskanzlei auf dem Sofa. Sie hat Probleme mit ihrem Körper, sie hat Probleme, dass sie nicht richtig isst, und all das macht ihr zu schaffen. Also wir lernen sie schon kennen als eigentlich jemand, der den dieser Beruf
den Beruf kaputt gemacht hat,
so lernen wir sie kennen, und die von einem Termin zum anderen hetzt. Sie hat ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Terminplan komplett machen, und sie geht von einer Fraktionssitzung, trifft Außenminister, trifft Botschafter und so weiter und so fort. Also wir lernen sie tatsächlich als getriebene, aber auch, wie du richtig sagtest, Sausan, als kaputte Frau kennen.
Interessanterweise bist du gerade über ihre körperlichen Gebrechen so hinweggegangen. Die ist einfach auch in der Menopause. Also das ist, glaube ich, so ein Ding.
Genau, das kommt, ne, auch dazu.
So, körperlich und so, die ist in der Menopause. Sie ist in den Wechseljahren und kämpft damit und leidet darunter, hat offensichtlich auch eine medizinische Vergangenheit, die es ihr dann eben nicht ermöglicht, diese Menopause hormonell nochmal anders einstellen zu lassen. Sie geht ja dann auch irgendwann zu ihrer Ärztin und sagt, können wir da nicht was dagegen machen, weil ich kann nicht so ein Wrack sein. Und ihre Ärztin sagt ihr, ja, aber sie hatten halt Brustkrebs, deshalb kann ich ihnen keine Hormone geben. Und da habe ich, also mit der habe ich wirklich mitgelitten. Also das war so der Moment, das kommt ja immer wieder, nicht nur, dass sie so dolle schwitzt, sondern dass sie dann eben auch manchmal so denkt, okay, ich brauche hier meine Damenhygieneartikel nicht mehr, wirft sie weg, und dann kommt ihre Periode doch nochmal, und zwar zu einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt. Und das fand ich dann schon irgendwie ganz gut zu sehen, dass man auch sagt, das ist halt eine Frau Mitte 50, und das ist das, womit diese Frau arbeiten muss. Also das ist der Körper, und das sind die körperlichen Bedingungen, mit denen sie es da zu tun hat.
Ja, Wahnsinn. Ich fand das auch so gut, dass sie das reingebracht haben, weil die Menopause wird in unserer Gesellschaft so verschwiegen. Mhm. Frauen verschweigen sie, die Gesellschaft verschweigt sie. Und es gibt jetzt ein Buch von einer Frau über die Menopause, was inzwischen noch Bestseller ist. Und ich finde, dass diese Serie, die ja über Politik spricht und das, was Politik ausmacht und so, dass diesen Aspekt mit reinbindet, macht sie noch viel, viel besser.
Dann gibt es ja aber natürlich noch die anderen Menschen, die in dieser in diesem Ministerium arbeiten, ne? Und da, Sausan, sind wir jetzt so in deinem Feld. Die Staatssekretäre sind es und die Leute, ihre Mitarbeiter im Grunde genommen.
Ja.
Viele Männer. Mhm. Mit denen sie es da zu tun hat, kann man ganz klar sagen, in dem Ministerium. die aber alle einen ganz interessanten Job machen, fand ich. Also wie hast du die eingeschätzt?
Also Beamte, es gab in den ersten, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel war, wir dürfen ja kurz zurückgehen, heißt es, ja. Staatssekretäre können sich nicht für Veränderung begeistern, sie sind ja Beamte. Mhm. Und das sieht man, finde ich, ziemlich gut in der Serie auch. Also Beamte müssen liefern, unabhängig davon, wie sie da zu den einzelnen Dingen stehen. Und die absolute Loyalität, die von Beamtinnen und Beamten verlangt wird gegenüber den Chefs. Und was ich auch ziemlich krass fand, ist, dass du im Prinzip 24/7 da sein musst. Ja. Ja, das ist so, du hast gar kein Privatleben. Also so wie der Politiker, die Politikerin kein Privatleben hat, hat der Beamte, gerade wenn es Krisenzeiten, wenn es zu Krisenzeiten kommt, auch kein Privatleben. Er muss da sein, er muss 24/7 da sein, er hat zu liefern. Es ist sein Job aber auch, die Politikerin, den Politiker zu beraten. Also auch entgegen sozusagen der eigenen Haltung, zum Beispiel von Brigitte jetzt in dem Fall, zu sagen, da kommen wir auf etwas zu. Ich würde empfehlen, dass wir das so und so machen. Also das ist auch die Rolle von Beamtinnen und Beamten, eben kluge Beraterinnen und Berater zu sein. Und das sieht man, finde ich, auch ganz gut.
Das ist ja eh etwas, was sich ja durch die Staffel auch hindurchzieht. Also dass politische Überzeugungen etwas sind, was variabel sein kann. Also wir haben diese Außenministerin, die eigentlich vollkommen dagegen ist, dass in Grönland Öl gefördert wird, weil das ihrer Klimapolitik komplett zuwiderläuft. So, jetzt sind aber Mechanismen in dieser Regierung dort, die sie zum Umdenken bringen. Und man könnte jetzt bös sagen, sie wirft über ihre Überzeugung über den Haufen. Man könnte aber auch sagen, okay, das ist Realpolitik, die gemacht werden muss, weil man nicht alleine regiert, weil man in einer Koalition ist, weil es andere Machtinteressen gibt, mit denen man auch arbeiten muss. Ist das etwas, was die Serie gut erzählt? Also, dass man sagen muss, okay, ich habe zwar meine Überzeugungen, aber ich kann sie nicht auf Gedeih und Verderb durchsetzen, weil so funktioniert Politik halt nicht.
Ja, aber das ist doch das, was die Menschen da draußen so enttäuscht und das, was eigentlich nicht sein darf. Ja? Ja. Also ich verstehe die Notwendigkeit davon, dass wir Kompromisse machen müssen in der Politik. Ja, wir sind, gerade wenn man nicht alleine regiert, sondern mit anderen Parteien zusammen, musst du Kompromisse machen und das Bestmögliche rausholen. Was aber nicht sein darf, und das ist der Eindruck, den die Serie hinterlässt, dass wir im Prinzip fast immer, wenn es um große Themen geht, gibt sie alle Werte auf. Alles, was für sie jemals gestanden hat, gibt sie auf. Also ich kann mich nicht an einen Fall in der Serie erinnern, wo sie wirklich mal, doch, vielleicht ganz am Anfang, die Frauenquote. Und dafür hat sie aber auch was wieder abgegeben. Da, sogar um das zu kriegen, musste sie Kompromisse in anderen Bereichen zu machen. Das heißt, es durchzieht sich so durch die ganze Serie und auch am Ende, und das finde ich so brutal, dass du so eine 180-Grad-Wende machst von dem, wofür du stehst, und auf einmal vertrittst du eine Position, die null zu deiner eigenen passt. Und das darf nicht sein. Ich finde, Kompromisse ja, aber Werte aufzugeben, so komplett über Bord zu werfen, macht dich am Ende auch kaputt und unglücklich. Das sieht man bei ihr ja auch. Mhm. Du musst am Ende, ich habe mir immer gesagt, ich möchte morgens aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, das war okay. Also du gibst dich nicht auf und du verrätst dich auch nicht. Ich denke immer, in dem Moment, wo du deine Werte so komplett verrätst, musst du gehen. Weil am Ende musst du dich als Politikerin und Politiker fragen, wenn das dann alles vorbei ist, was hast du eigentlich hinterlassen? Und wenn ich zurückblicke und sehe, ich habe eigentlich auf dem ganzen Weg dort oben hin alles, wofür ich jemals gestanden habe, hinterlassen, das macht dich am Ende selbst so unglücklich.
Ja. Vor allen Dingen gebe ich Zausan recht. Also sie hat ja, also das Problem mit Birgitte Nyborg, warum die mich auch so fasziniert, ist ja, dass sie nicht den Kompromiss in der Sache sucht, sondern sie geht Kompromisse oder sie ändert ihre Meinung nicht, um einen Kompromiss einzugehen, sondern sie ändert in der Serie eigentlich immer nur ihre Meinung, um ihre Karriere zu retten.
Für Macht.
Genau, für Macht. Und das sagt sie ja auch irgendwann mal selber. Ne? Aber wenn sie ihre Meinung ändert, wenn sie vom Kurs abweicht, ist es einfach nur, um ihren eigenen Hintern zu retten, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was man dieser Figur so übel nimmt, bis sie einen anlächelt, muss man auch sagen. Dann lächelt sie ein und denkt, oh Gott, ja. Mhm.
Ich finde das auch so krass. Irgendwo stand oder hat jemand gesagt, Idealismus ist nichts anderes als die Liebe zur Macht. Mhm. Und das ist irgendwie so, das durchzieht sich auch durch die Serie und auch in Staffel 4, wo sie, sie riskiert die Beziehung zu ihrem Sohn. Deshalb. Nicht, weil sie überzeugt ist, sondern weil sie ihren eigenen, sorry, Arsch retten wollte. Mhm. Sie macht ja im Prinzip, sie geht ja in den Ausschuss, vielleicht kommen wir noch dazu, ne? Sie muss Rechenschaft ablegen, vor dem Auswärtigen Ausschuss, glaube ich, ist es, und lügt, ganz bewusst. Um dann nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, zurücktreten zu müssen, geht sie ja diesen Kompromiss ein und erlaubt, dass Grönland das Öl fördern darf.
Ja.
Und das ist schon ziemlich krass.
Aber wisst ihr, ein Aspekt, für den ich Borgen sehr dankbar war, war die Tatsache, dass ich diese ganze Grönland-Thematik überhaupt nicht präsent hatte. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie die Verbindungen von Grönland und Dänemark sind, wie die finanziellen Abhängigkeiten sind. Habe ich alles über Borgen gelernt. Fand ich ganz interessant. Und es gab auch ein Gespräch, einen Moment, in dem mir Birgitte Nyborg so unsympathisch war wie zu keinem anderen Moment. Und das war in dem Gespräch mit dem grönländischen Minister für Rohstoffe und Hens, Energie, glaube ich, mit Hens, ne?
Hens.
Da dachte ich wirklich, also wenn ich in diesem Raum gewesen wäre, Birgitte Nyborg, ich wäre nicht nur aufgestanden und gegangen. Das geht natürlich nicht in einem politischen Kontext, aber man muss sich das also so vorstellen, es wurde ja, wie gesagt, in Grönland dieses Öl gefunden und der grönländische Rohstoff- und Energieminister, der ist unbedingt willens, dieses Öl zu fordern um jeden Preis. So, weil dieses Geld, was mit diesem Ölfund generiert wird oder mit der Ölförderung generiert würde, der Unabhängigkeit Grönlands enorm helfen würde, wenn es sie gar nicht möglich macht.
Ja.
So. Und deshalb möchte der das unbedingt. Und es geht da also die ganze Zeit hin und her und unter welchen Umständen und bla und wer bekommt eigentlich welche Anteile, wie teilen wir das ab, auf, wenn die Raffinerie ihren Anteil bekommen hat, wie machen wir das? Und da gibt es ein Gespräch, da ist dann so eine grönländische Delegation in Kopenhagen bei der Außenministerin da und sie legen also quasi ihre Wünsche der Unabhängigkeit da und diskutieren. Und die Nyborg, die haut wirklich einen kolonialistischen Satz nach dem anderen raus, wo allen im Raum im Grunde die Kinnlade nach unten fällt und sie merkt es gar nicht.
Wir brauchen nicht dänische Lösungen für grönländische Probleme.
Wie schön, dann können wir ja weiterreden, wenn ihr es geschafft habt, die Selbstmordrate, den Alkoholmissbrauch und den sexuellen Missbrauch
Darf ich sagen, es geht doch heute ums Öl. Können wir beim Thema bleiben?
Ja, natürlich. Weißt du, mit wem ich alles zu tun habe wegen euch? Den USA, Russland, China.
Wir haben nicht die gleichen Probleme mit China wie ihr.
Nein, du bist so naiv. Das ist der Grund, Hens. Ihr sitzt auf einer Insel, die so groß ist wie Westeuropa. Und Einwohner gibt es so viele wie im Städtchen Weile. Was stellt ihr euch eigentlich vor? Wollt ihr ein selbstständiges arktisches Bahrain sein? Ihr werdet als Spielball zwischen Amerikanern und Chinesen enden. Die werden euch auffressen. Und dass ihr ein indigenes Volk seid, ist denen vollkommen egal.
Wir haben eine Selbstverwaltung.
Ja, aufgrund eines von uns verabschiedeten Gesetzes. Und dieses Gesetz können wir jederzeit ändern.
Das ist doch völlig inakzeptabel.
Da dachte ich auch so, was für eine gemeine und dumme Hexe.
Ja.
Kann man genauso sagen, oder?
Ich fand es nicht nur gemein und ich fand es so arrogant.
Wahnsinnig arrogant, ja.
So dieses, aber das also Dänemark war so klein gegenüber den Amerikanern, die ja auch mit denen Katz und Maus gespielt haben die ganze Zeit. Und so, ich meine, so funktioniert ja auch internationale, globale Politik. Ein kleines Land, was zwischen den großen Playern dieser Welt irgendwie agieren und überleben muss und abhängig ist und versucht, da seinen Weg zu gehen. Und dann die Amerikaner, die wahnsinnig, ich fand diese eine Szene mit dem amerikanischen Außenminister, der die Foto-Op gleich machen wollte und sie natürlich als Erfahrene dann sagt, ja, aber wir haben noch gar nicht gesprochen, was willst du jetzt direkt vor die Presse gehen? Also, ne, diese Arroganz auch der Amis gegenüber den Dänen und sie dann gegenüber Gründern und so funktioniert es ja häufig auch, ne? Es ist so, der Große nimmt seinen Raum ein und nutzt all seine Macht, um seine Interessen durchzusetzen. Und das kleine Dänemark in dem Fall muss schauen, wie es irgendwie überlebt und sich da nicht in zu weite Tiefen begebt und weiter den Schutz erfährt vom großen Bruder Amerika. Also ich fand das auch super spannend, diesen Aspekt Grönland damit reinzubringen. Also ein bisschen was wusste ich, aber das war schon nochmal echt ein Thema, was wir alle, was wahrscheinlich die Mehrheit der deutschen Zuschauer und Zuschauer überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Auch das Sozioökonomische, das eine, aber auch das soziale Leben der Menschen in Grönland, also diese Drogenabhängigkeit, die Suizidfrage und so. Ich fand, das war echt, ich fand es super, dass die genau diesen Aspekt reingebracht haben, nicht etwas, was wir alle eh schon auf dem Schirm hatten.
Plus hinzu kommt, du hast vollkommen recht mit dieser Szene. Ja. Allerdings ist es natürlich auch so, dass Hens und natürlich auch die grönländischen Regierungsvertreter, also vor allem Hens, ist ja auch ein Riesenarschloch.
Ja, ja,
so,
total.
Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Total,
also
total.
Und das ist natürlich, und das finde ich so irre an dieser Serie, dass du im Prinzip nicht wirklich eine Sympathiefigur hast.
Nee, sondern wirklich gar
hast,
ja, niemanden
also,
wirklich.
Du hast
ne?
wirklich niemanden, wo du jeder...
Doch, die Kinder von ihr, finde ich.
Magnus auch.
Ich finde Magnus, ne, und das Mädchen und so, ich finde schon, die Kinder sind so, ich habe das Gefühl, so Leidtragende von
denen.
Ja,
aber Magnus ist natürlich auch so, wird natürlich auch so gezeichnet als jemand, der, wo seine Klima und sein Klima- und Umweltaktivismus ist auch eher so Attitüde und Fassade. Ne? Ja. Er nimmt dann gerne mal das Auto seiner Mutter, um mal irgendwo hinzufahren.
Der betreibt Aktivismus aus einer sehr bequemen Position heraus.
Vielleicht habe ich zu sehr noch das andere.
Das,
so
was ja auch das ist, was sie ihm vorwirft. Ne?
Ja.
Was
genau.
seine Mutter ihm ja auch vorwirft.
Absurd.
Knallhart in einer Art und Weise, wo ich so zu Hause saß und dachte auch so als Mutter so, wow.
Ja.
Und gleichzeitig... Aber nicht unwahr.
Ja,
so, ne?
Ja.
Also sie hat schon damit recht gehabt. Aber
Schatten, alle haben so Schatten.
Alle haben Schatten.
Aber das finde ich nicht schlimm.
Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass es schlimm ist.
Genau.
Ich finde es interessant, dass die MacherInnen von Borgen sich dazu entschieden haben zu sagen, nee, jeder hat einen Schatten. Jeder hat
eine schwarze, dunkle Seite
in sich, aus der er nicht heraus kann. So, das finde ich eigentlich sehr interessant.
Krass.
Ja. Ja. Krass ist auch, dass sie in der Mitte dieser Staffel eine Koalition eingeht mit eigentlich ihrem größten Feind, den sie in den ersten drei Staffeln hatte. Das ist ein ehemaliger Politiker der Arbeiterpartei, der dann Chefredakteur eines Boulevardblatts geworden ist und der ihr plötzlich hilft. Der ihr vor allem hilft, was Social Media angeht, was natürlich vor 10 Jahren bei den ersten drei Staffeln nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also er erklärt ihr dann, dass zum Beispiel die amtierende Premierministerin auf Instagram Belangloses postet, aber dass das funktioniert. Und das bringt er ihr auch neu bei. Das ist ja auch so ein neuer Twist in dieser vierten Staffel.
Absolut. Und ich finde, das ist, finde ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, sehr weit hergeholt. Also, dass du einen Feind, der deine Familie zerstört hat, auf einmal als Berater holst, der dich irgendwie, es gibt auch andere Beraterinnen, Berater in Social Media. Also, da musst du nicht explizit ihn nehmen. Das fand ich zum Beispiel ein bisschen too much, ja. Aber was ich so krass fand, auch in der vierten Staffel, durchzieht sich auch durch alle Staffeln, ist die Rolle der Medien in der Politik. Das Verhältnis von Politik und Medien, dass Journalistinnen auch bereit sind, ihre eigenen Prinzipien über Bord zu werfen, wenn es um eigene Interessen geht. Die Nähe zwischen Politik und Journalismus, die auch die ungute Nähe dann in vielen Fällen, das ist nicht gut. Das ist eigentlich demokratiegefährdend, was da passiert, wenn wir über die Nähe von Politik und Medien sprechen. Medien müssen viel unabhängiger sein, sind sie es aber auch nicht. In Realität auch nicht. Da gibt es diese Nähe. Ich war Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier, dann war der Staatssekretärin. Natürlich gibt es dann man gibt was, man bekommt was zurück, du gibst Exklusivinformationen dafür, dass du dann irgendwie was anderes zurückbekommst. Und das ist, finde ich, entspricht in vielen Teilen auch der Realität. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Aber die Rolle der sozialen Medien, das haben die jetzt natürlich, genau wie du sagst, komplett aktuell aufgegriffen, weil sie eine immer wichtigere Rolle spielen. Wobei bei ihr hat das jetzt nicht so viel geholfen am Ende.
Absolut nicht, ne? Aber man sieht natürlich auch immer dieser Effekt, den man ja seit 5, 6 Jahren in Serien hat, ne, dann werden so Twitter-Posts eingeblendet und so, und was ich jetzt so rein formal nicht so gut gelungen fand jetzt bei Borgen, weil es so sehr versteckt war und nicht so aufploppte.
Ja,
ne? Das,
ja,
war,
ja, ja,
das habe ich schon, das habe ich schon besser gesehen. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Und dieses Social Media Ding ja auch für die Chefredakteurin des Nachrichtensenders eine Rolle spielt, die dann halt auch ihren eigenen Shitstorm erlebt und nicht weiß, wie sie damit umgehen kann. Aber Sausan, ich finde das ganz interessant, was du über die Medien sagst, weil das ist ja der Bereich, wo ich mehr Einblick habe als in die Politik. Und da fand ich wie immer, dass es kaum Serien gibt oder Filme gibt, wo ein Redaktionsalltag relativ authentisch dargestellt wird. Auch hier, wie dieser Sender arbeitet, das ist alles Behauptung, aber es wird nicht so erzählt, dass ich denke, ah ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube nicht, dass es so ist. Also das sind sehr, sehr kurze Wege, das geht alles ein bisschen zu schnell, und die ProtagonistInnen innerhalb dieses Senders sind, finde ich, auch sehr stereotyp gezeichnet. Ja. Also das war jetzt von dem Handlungsstrang der mich fast am meisten enttäuscht hat. Dass da diese Abhängigkeit besteht, das ist klar, ne? Aber dass es natürlich auch sehr, sehr viel mühsamer ist, diese Arbeit zwischen Politik und Journalismus, die ganzen Hintergrundgespräche, die ganzen Sachen, die man weiß, aber ums Verrecken nicht schreiben darf oder nicht schreiben kann, das wird nicht mal angedeutet, sondern es ist alles sofort immer Konflikt, Konflikt, Konflikt.
Ja. So. Ich meine, das kannst du am besten einschätzen. Das ist, bei der Politik ist es auch so. Deswegen meine ich, in vielen Fällen stimmt es, in anderen ist es sehr vereinfacht und verzerrt und nicht immer der Realität. Und einfach, weil es besser funktioniert. Politik ist dann doch mehr grau.
Und komplexer, oder?
Und komplexer, ja, genau. Ja. Komplexer. Und die Wege sind viel länger. Und das war natürlich so staccato-mäßig, eins nach dem anderen. Aber so funktioniert es halt natürlich besser.
Ja.
Was den Redaktionsalltag angeht, Matthias, gebe ich dir recht. Den fand ich auch nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig. Ja, genau. Dann war es mir aber irgendwie auch wieder egal, weil ich dachte, es geht vielleicht ja da um ganz andere Dinge. Mhm. Auch in dieser Redaktion geht es um ganz andere Dinge. Nämlich um die Tatsache, dass sie diese junge Chefredakteurin vor die Nase bekommen haben, der auch immer so ein bisschen der Ruf nachhängt, dass sie halt so jung und so hübsch ist, ne? Und ob sie dann überhaupt irgendwas kann. Also alle diese Dinge, die sofort laut werden, wenn junge normschöne Frauen irgendwo hingesetzt werden, ja. Und ich glaube, es geht eher darum, was du mit auch vielleicht erfahreneren RedakteurInnen in deiner Redaktion machst, wenn du selber eine junge Nachrichtenchefin bist. Und die Tatsache, dass diese Nachrichtenchefin aber ja auch ganz viele Entscheidungen trifft, die total dumm sind. Also die vielleicht irgendwie inhaltlich, fachlich nachvollziehbar sind. Also warum sie sich jetzt über das Interview aufregt oder warum sie dann sich mit der Moderatorin streitet oder warum sie ihr jetzt dann sagt, du, das war aber einfach nicht gut. Nur die Schlüsse, die sie dann manchmal da draus zieht, da denkst du dir dann auch, sag mal, bist du bescheuert? Mhm. Das kannst du doch so nicht machen.
Ja.
Das kannst du vor allen Dingen nicht machen, wenn du Chefin bist.
Ja.
Und sie macht es. Und es fällt ihr auf die Füße. Und zwar auf ganz brutale Art und Weise. Und dann steht sie da so vor diesem Trümmerhaufen und sie tut einem sofort leid. Also mir ging es zumindest so, ne? Aber ich glaube, es ging um was anderes an der Stelle.
Naja, ich glaube, es geht darum, dass diese Serie ist ja eine, wenn du so willst, eine Serie über das Scheitern. Ne?
Mhm.
Und jede Figur scheitert.
Ja.
Und zwar nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Zusammenhängen und in den Beziehungen, in denen die Leute stecken. Ne? Also sozusagen, jeder kommt ja irgendwann an eine dunkle Seite oder an einen dunklen Ort, wo es nicht mehr weitergeht. Ne? Und das ist, ich weiß überhaupt nicht, es gibt eigentlich gar keine helle, strahlende Figur in dieser Serie, die alles richtig macht und die fein rauskommt am Ende. So, alle haben irgendwie Leichen im Keller.
Ja,
jeder.
Total.
So. Und das ist natürlich, die Frage, ist das gut oder schlecht, dass es so erzählt wird? Ich glaube, dass auch eine Serie über Politik nicht 100% authentisch erzählt werden muss, weil dann wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen langweilig.
Das weiß ich nicht, aber es gibt ja schon Politikerinnen, Politiker der anderen Staffeln, die oder war das die letzte Staffel, der Klimapolitikerin, die zurückgetreten ist, weil sie eben diesen Klima, nee, in der letzten nee,
jetzt,
Staffel,
in der vierten, genau, Staffel,
in der vierten
genau,
Staffel ist doch die Klimaministerin zurückgetreten, weil sie nicht klar kam mit dem Kompromiss, weil er komplett ihren Werten und ihren Prinzipien widersprochen hat. Und das, finde ich, war gut, weil auch das gibt es in der Politik. Es ist nicht jede Politikerin und Politiker sind bereit, sozusagen alles über Bord zu werfen für die Macht. Und das hätte man vielleicht häufiger zeigen müssen. Also sie haben Politik in einer, Politik in einer sehr, sehr nicht nur dunklen, sondern oft auch negativen Weise dargestellt. Deswegen ist es, genau wie du sagst, es ist viel, viel komplexer. Aber vielleicht ist es genau, wie wir jetzt gesagt haben, am Ende muss eine Serie, glaube ich, dafür sorgen, dass die Spannung aufrechterhalten wird und dass die Themen passen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Redaktion. Was ich so krass fand bei der Katrin, ist, dass sie als Frau dann am Ende auffällig wird darin, Frauen, die zum Beispiel schwanger werden wollen, dass sie dann eher an die Arbeit denkt und nicht an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich fand das so krass. Und das ist ja auch das, was in Studien gezeigt wird. Frauen, die in Führungspositionen kommen, adaptieren Männerdenken. Und das macht sie. Und das finde ich so, so traurig und so unnötig einfach. Ja, sie wäre so viel größer, wenn sie in vielen Fällen, wie du es gesagt hast, auch einfach ihrer Intuition folgt und vielleicht professioneller agiert in der einen oder anderen Weise, hätte sie wenig gekostet.
Dann wird sie nämlich interessanterweise zu einer Frau, die mit einem enormen Shitstorm in den sozialen Medien aufgrund ihrer Entscheidungen dann zurechtkommen muss. Und da fand ich aber auch nochmal ganz interessant zu sehen, wie mit Frauen in sozialen Medien umgegangen wird und so. Das fand ich dann doch auch nochmal ganz interessant. Konnte man an ihr gut ablesen.
Absolut.
Ich finde dass diese Figur der Katrin von Smark hat mich fast am meisten interessiert, weil ich da auch finde, dass diese 10 Jahre, die wir nicht gesehen haben, bei ihr sozusagen in der Backstory am besten aufgehen. Weil wir haben sie kennengelernt als so eine Nachwuchshoffnung, was die Moderation angeht. Da war sie noch sehr, sehr blond, trug vor allem Röcke. Und jetzt lernen wir sie kennen mit einer sehr, sehr strengen Frisur. Und sie trägt eigentlich die ganze Zeit Hosenanzüge.
Dunkle Haare auch.
Viel, viel dunkler gefärbt und sie trägt Hosenanzüge und versucht im Prinzip so eine taffe Medienmanagerin zu sein. Und man merkt aber mehr und mehr, wie ihr das selber auch zusetzt, so zu sein. Ja, also möglicherweise ähnlich zusetzt, wie Birgitte Nyborg es zusetzt, diese Politikerin zu sein, die sie möglicherweise auch nie werden wollte, als sie in die Politik gegangen ist. Und da sind beide Frauen sich sehr, sehr ähnlich.
Beide haben ihre Ideale und sind beide aber natürlich auch irgendwie Machtmenschen.
Ja, und sie sind gefangen in dem System, in dem sie halt arbeiten.
In dem sie arbeiten müssen, genau.
So. Aber das ist mir zu leicht, Macht im Gefangen im System. Ganz ehrlich, du bist immer noch frei zu entscheiden. Also das ist das, was mir bei Birgitta so, was ich so krass finde. Natürlich gibt es ein System und natürlich gibt es die Anforderung, Kompromisse zu machen. Und ich sag's nochmal, aber du bist frei zu entscheiden. Du kannst immer noch entscheiden. Du musst diesen Weg nicht gehen. Mhm. Sie hätte in dem Moment, wo es rausgekommen ist, dass sie lügt, eigentlich sagen müssen, so, es war falsch, ich trete zurück. Weil sie hat ja eine andere Überzeugung. Also wenn ihr alles so egal wäre, dann kannst du das ja machen. Aber kein System rechtfertigt das, was sie am Ende gemacht hat, finde ich.
Das ist ein guter Punkt. Und das ist auch, glaube ich, eine Schwachstelle in dieser Staffel, dass die Frage, warum sie es nicht tut, die wird nicht richtig beantwortet.
Ja, doch, für Macht.
Ja, aber diese Macht ist, die ist ja eher Behauptung und wird nicht erzählt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also sozusagen, also.
Nein, sie sagt doch. Da wird es einmal erzählt, wo der, wer war das, der Band? Also einer ihrer Freunde sagt ihr, du kannst entscheiden, ob du am Ende gehst und stolz bist auf Geleistetes oder dich schämst oder weiß nicht, wie er das gesagt hat, oder was bereust. Und dann sagt sie, ich habe nichts außer
ja. mein Bett, ja. Ich schlafe im Hotel, ich habe keine Familie, ich habe im Prinzip habe ich nichts außer diese Position und die Macht.
Ja.
Und ich finde, das ist doch, also da sagt sie doch was.
Ja, aber sie sagt das und es ist aber, also in der Serie ist es aber trotzdem, sie sagt es und damit ist es nur Behauptung, es wird aber nicht aus der Figur heraus erzählt. Das meinte ich mit diesem Unterschied. Also ich sie sagt es und man muss es ihr dann glauben, aber die Genese, wie sie da hingekommen ist, die finde ich nicht so schlüssig wie zum Beispiel bei Katrin Vonsmark, der Chefredakteurin.
Ja.
Weil da denke ich immer die ganze Zeit, ja, aber du, ne, ja, genau wie du sagst auch, du hättest dich auch tatsächlich anders entscheiden können und du wärst trotzdem immer noch die erste weibliche Premierministerin Dänemarks gewesen und hättest 20 großartige Jahre in der Politik gehabt und möglicherweise würdest du dein Verhältnis zu deinem Sohn ein bisschen bessern. So.
Voll. So. Dann können wir jetzt aber schon langsam zur Tat schreiten und unser finales Fazit abgeben. Also gibt es für Borgen eine Empfehlung mit Einschränkungen oder gibt es keine Empfehlung? Das ist die Frage.
100%ige Empfehlung. Und sagt jemand, der wirklich wenig Serien schaut und kaum auf Netflix ist.
Siehst du mal.
So, das ist.
Und vor allen Dingen, der
den Betrieb kennt
aus mehreren Perspektiven heraus
und
auch, ne?
Genau, also ich finde auch, als jemand genau, der aus der aktiven Politik kommt, würde ich sagen, gibt es viele Momente in dieser Serie, die Einblicke, gute Einblicke geben in tatsächliches politisches Leben.
Matthias, wie sieht's bei dir aus?
Nach all dem, was ich jetzt gehört habe, worüber wir gesprochen haben, gibt es von mir eine Empfehlung mit Einschränkung. Die Einschränkung kommt, ich sag erstmal, warum ich es empfehle. Ich empfehle es deshalb, weil ich wirklich finde, den Mut, eine komplette Staffel zu erzählen, ohne einen wirklichen Helden, eine Heldin zu haben, sondern du hast nur gebrochene Charaktere, du hast nur Menschen, die mehr auf der dunklen als auf der hellen Seite zu Hause sind. Alle haben ihre Issues, alle haben ihre Probleme und alle scheitern bei dem, was sie tun, finde ich wahnsinnig mutig und habe ich so in dieser Absolutheit auch selten gesehen. Und das finde ich ganz, ganz toll und das macht Spaß, sich das anzuschauen. Die Einschränkung kommt daher, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich wie immer finde, ja, Redaktionskonferenzen, Redaktion an sich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch zu langweilig, wenn man tatsächlich so abbilden würde, wie es in Wirklichkeit ist. Kann sein, aber das fand ich so mittelmäßig. Und so interessant diese ganze Grönland-Dänemark-Thematik ist, es war schon für mich sehr, sehr schleppend reinzukommen. Ja, also ich habe ein bisschen gebraucht und da war das Tempo, was vor allem die erste Staffel von Borgen an den Tag gelegt hat, schon ein anderes. Da war man sofort drin, hat sofort verstanden, worum es ging und hier hat es so ein bisschen gedauert. Deshalb eine minimale Einschränkung, aber ansonsten auch von mir, ja, sollte man sich unbedingt anschauen. Hat nicht.
Von mir gibt es auch eine Empfehlung mit Einschränkung. Ich fand manchmal die Dialoge etwas hölzern. Ich fand die Dialoge manchmal ein bisschen stockend auch. Das Timing nicht immer so gut. Ich hatte das Gefühl, manchmal kommt man da schlecht in so einen Fluss rein, fand ich persönlich. Aber ganz grundsätzlich finde ich es auch sehr mutig von Borgen, zwei so konfliktbeladene Figuren, Frauenfiguren zu erzählen. Das fand ich gut.
So, aber jetzt kommen wir zu den sogenannten unwidersprochenen Empfehlungen, wo jeder von uns sagen darf, das war toll und keiner von uns darf sagen, nee, stimmt nicht. Sausan, was war es bei dir? Was fandst du in den letzten Monaten, Wochen toll?
Made. Miniserie,
ja.
Wahnsinnig stark. Es geht um häusliche Gewalt. Eine Frau, die es schafft, sich aus dem Gefängnis ihres Mannes oder das von ihrem Mann eingerichtet wurde, zu befreien. Wir wissen aus jetzt aktuellen Zahlen, dass häusliche Gewalt zu Zeiten von Corona auch gestiegen ist und dass es ein Megathema ist, dass wenige Frauen es tatsächlich rausschaffen und dass sie so eine Vorbildfigur ist, hoffentlich für Frauen, die sich das anschauen. Ich fand es unglaublich bewegend, fesselnd. Ich habe so viel mitgeweint und mitgezittert und mitgefiebert. Also das kann ich ganz stark empfehlen. Für alle, die es noch nicht geschaut haben.
Wir haben drüber gesprochen, glaube ich, im Herbst. Ne? Und wir waren auch
Also ich war sehr einverstanden mit der Serie. Ja. Es sind 10 Folgen, die es von Made zu sehen gibt. Ist, wie gesagt, im Herbst letzten Jahres rausgekommen. Ich glaube, auch sehr erfolgreich gewesen auf Netflix. Also wer es noch nicht gesehen hat, möge es bitte jetzt tun. Matthias, wie sieht es bei dir aus?
Für alle, die sich gefragt haben, was hat denn Adam Price, also der Schöpfer von Borgen, eigentlich zwischen den 3 Staffeln, die wir schon kennen, und jetzt dieser 4. Staffel gemacht, dem kann ich Ragnarök ans Herz legen. Adam Price hat nämlich die, Serie Ragnarök gemacht, die so eine Mischung ist zwischen wir beschäftigen uns mit Umweltzerstörung, wir beschäftigen uns aber auch mit Coming of Age und mit der nordischen Mythologie. Es geht im Prinzip darum, dass eine Familie mit 2 Brüdern in ein kleines Nest in Dänemark zieht, das lustigerweise den Namen Edda hat. Und dieser Ort leidet sehr unter Umweltverschmutzung und der Klimakatastrophe. Und turns out, die beiden Brüder sind in Wirklichkeit nordische Gottheiten. Sind die Reinkarnation von nordischen Gottheiten. Klingt ein bisschen bescheuert, wenn ich es erzähle, ist aber ganz toll geschrieben und ganz toll inszeniert. Gibt mittlerweile 2 Staffeln auf Netflix und die 3. und finale Staffel ist gerade in der Mache. Auch von Adam Price, Ragnarök, kann ich allen Leuten ans Herz legen. Hat nett. Was kannst du ans Herz legen?
Von mir gibt es eine Doku, von der ich jetzt schon mal sage, dass sie mir unfassbar schlechte Laune gemacht hat, als ich sie gesehen habe.
Okay.
Und trotzdem fand ich es wichtig. Also ich habe da wirklich auf der halben Strecke angehalten und gesagt, ich habe keinen Bock, mir das anzuschauen. Ich kann das nicht. Und habe es dann zu Ende geguckt und war dann am Ende des Tages ganz froh darüber. Zwar ist das eine Doku, die etwas über 1,5 Stunden dauert. Sie hört auf den Namen Reversing Rome. Und zwar geht es da um das amerikanische Abtreibungsgesetz, das auf den Namen Roe v. Wade hört, nach einem Urteil, das sozusagen dieses Amendment in den USA erst möglich gemacht hat, nämlich dass Frauen über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen. Und dieses Amendment bzw. das Urteil in diesem Fall und das daraus entstehende Amendment, das ist im Grunde, seit es in der Welt ist, schon unter Beschuss. Mhm. So. Und zwar von konservativen Kräften, von den Menschen, die sich in den USA Pro-Choice nennen. Und genau diese Geschichte erzählt die Doku, die auf Deutsch übrigens heißt Selbstbestimmung, Politik, Abtreibung in den USA. Davon handelt sie. Die Doku ist von 2018, also die ganz neuen Entwicklungen, die sind da noch nicht berücksichtigt, offensichtlich noch nicht berücksichtigt, aber man kriegt einen sehr guten Überblick darüber, wie lange schon dem, was wir jetzt nämlich haben, nämlich dass es Pläne des obersten Gerichtshofs in den USA durchgesickert sind, dieses Urteil tatsächlich zurückzunehmen. Wie lange schon in diesem Sachverhalt gearbeitet wird, welche Rolle die kirchliche Rechte dabei spielt, die sogenannten Evangelikalen, die irgendwann mal festgestellt haben, dass offener Rassismus vielleicht nicht das Richtige für sie ist und dann stattdessen gedacht haben, ja, dann lasst uns doch einfach hier in Sachen Abtreibung vielleicht mehr im Mainstream landen, als das mit dieser anderen Handhabe möglich war, wie die Ronald Reagan für sich vereinnahmt haben, wie sie im Grunde genommen die Republikanische Partei für sich vereinnahmt haben. Also es ist wirklich eine großartige Doku, nach der einem aber wirklich schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn man eben weiß, wie dank Donald Trump der amerikanische Supreme Court besetzt ist und dann natürlich auch noch weiß, was vor ein paar Wochen erst durchgesickert ist, nämlich diese Pläne, Roe v. Wade zurückzunehmen. Also das alles kann man sich angucken. Ich würde es einem wirklich empfehlen, um zu verstehen, was da alles auf dem Spiel steht, auch wenn man danach, so wie ich, den ganzen Abend mit schlechter Laune rumläuft. Aber es ist wichtig, das zu sehen. Es ist immer wichtig, sich dafür zu sensibilisieren. Wir haben natürlich eine andere Lage in Deutschland, aber man weiß natürlich auch, dass wenn in den USA was auf so großer Ebene passiert, viele die neue Rechte, sage ich jetzt mal, zuhört und Notizen macht. Und deswegen sollten wir da alle aufpassen. So. Tolle Doku, Netflix-Doku von Netflix auch quasi. Also eine richtige Netflix-Doku.
So. Und vielleicht noch dazu, schlechte Laune ist ja kein Ausschlusskriterium, ob etwas gut oder schlecht ist. Nee, man muss auch manchmal gute schlechte Laune haben.
Aber super. Ja. Also vielen Dank für mal den Zusatz, Matthias. So. Hast du recht, ja.
Und bevor wir uns jetzt verabschieden von euch, jetzt noch einmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache, nämlich, dass wir gerne mit eurer Hilfe diesen Podcast noch ein wenig besser machen wollen, noch ein wenig besser machen könnten. Dazu findet ihr in den Shownotes eine Umfrage, die ihr, wenn ihr denn Lust habt, ausfüllt. Und die Ergebnisse werden wir dann hoffentlich zu etwas verarbeiten, was diesen Podcast noch mehr nach vorne bringt, als er eh schon ist.
Das hast du schön gesagt. So. Beteiligt euch bitte, alle Infos in den Shownotes. Sausan Cebli, wir bedanken uns
vielen Dank
für deine Zeit. Schön, dass du da warst und vielen Dank fürs tolle Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Auf bald. Bis dann.
Matthias, danke dir.
Hat nett. Bis bald.
Bis bald. Euch auch. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.